Zwischen Himmel und Erde, ein Podcast der AGTCM, Fachverband für chinesische Medizin. Das Thema heute, was ist Qigong? Mein Name ist Anne Hardy, ich bin Journalistin und habe eine Praxis für chinesische Medizin in Frankfurt. Heute spreche ich mit Dr. Martina Bögel-Witt. Sie ist Biologin und als Heilpraktikerin in Bad Bramstedt nahe Hamburg tätig. Ihre Schwerpunkte sind alle 5 Säulen der chinesischen Medizin, also Akupunktur, Arzneimitteltherapie. Dort verwendet sie sowohl chinesische als auch westliche Kräuter. Dann Twina, was eine chinesische Massagetechnik ist, Ernährungsberatung. Und du machst außerdem noch Qigong. Dafür hast du dein eigenes Zentrum für Bewegungskultur und gesunde Lebensweise gegründet, an dem du unterrichtest. Darüber hinaus hast du Sporttrainerlizenzen für Präventions- und Reha-Medizin und in deiner Praxis und als Vorsitzender auch der AGTCM, unseres Fachverbands, setzt du dich sehr dafür ein, integrativ mit der Schulmedizin zusammenzuarbeiten. Guten Morgen, ich freue mich sehr, dass wir diesen Podcast heute zusammen machen werden.
Guten Morgen, liebe Anne.
Ja, vielleicht erstmal, weil das ja ein Podcast für Laien ist. Was versteht man unter Qigong?
Ja, also wenn man Qigong übersetzt, dann heißt das ganz einfach Arbeit mit dem Qi. Und Qi ist ja ein Fremdwort und es ist sehr schwierig zu übersetzen, weil vielleicht ist es am einfachsten zu sagen, es ist unsere Energie, die wir verwenden und die aber auch in unserer Umwelt sich befindet. Das heißt, wir können uns die Energie oder das Qi auch aus unserer Luft holen. Ja? Aber das ist natürlich bei Weitem nicht alles. Das sagt ja so wenig Arbeit mit dem Qi. Das ist wenig anschaulich. Also es ist eine Bewegungsform, eine meditative Form. Es ist eine Form der Entschleunigung, die man entweder äußerlich sehen kann oder die auch innerlich stattfinden kann. Man verwendet ganz häufig das Mittel der Visualisierung. Man arbeitet sehr häufig mit Bildern. Und ein wichtiger Bestandteil von Qigong ist eben halt die Atmung. Um das mal so in der Kürze darzustellen. Vielleicht würde ich ganz gern noch mal ergänzen. Man sagt häufig auch, man arbeitet bei Qigong mit den 3 Schätzen. Das ist im Chinesischen Shen, das ist unser Geist. Qi habe ich schon ein bisschen erklärt und Jing Essenz. Die Essenz ist, sagen wir mal, unsere angelegte Lebensenergie, wenn man das im Westlichen übersetzen würde. Da benutzt man oft das Bild der Lebenskerze. Und alle 3 Bestandteile spielen eine sehr große Rolle und haben einen Einfluss darauf, wie stark auch Qigong wirkt.
Also in welchem Zustand die 3 Schätze des Praktizierenden sind?
Oh ja, denn es geht nicht ohne den Geist. Also der Geist, die Konzentration auch, ohne die Konzentration geht es nicht. Also es ist mit Sicherheit kein Ruckverfahren, nicht? Wenn man jetzt sagt, man will Sport treiben und Bewegung schnell durchführen, möglichst schnell und ohne nachzudenken, immer wieder mechanisch, das ist es nicht. Sondern man vertieft sich und verfeinert darin die Bewegung. Ja.
Wie bist du denn selber eigentlich dazu gekommen, zum Qigong?
Ja, auf einer großen Lebenskurve oder auf einem großen Umweg. Also dazu kann ich vielleicht mal ruhig auch eine Anekdote erzählen. Die hat natürlich mit mir persönlich etwas zu tun. Ich bin schon ein Bewegungsmensch. Ich brauche das und man weiß ja auch, dass Bewegung sehr wichtig ist für die Menschen. Aber es ist unterschiedlich, ne? Die einen sind nicht so darauf fixiert, die anderen mehr. Und ich hatte den ersten Kontakt mit Qigong beim Uni Breitensport in Hamburg. Und da habe ich das mal ausprobiert und das fand ich so doof. Also ich habe, die haben Vogel, nicht? Weil das war so die Zeit, das war so die Aerobic-Zeit, ne? Dann habe ich so, da war auch irgendwie Jane Fonda ganz groß und wir waren also alles furchtbare Hüpfdohlen und haben da ungelogen mit 200 Leuten mit einer wahnsinnigen Lautstärke und einer Wahnsinnsgeschwindigkeit uns da irgendwie total verausgabt und je wilder, desto besser. Und ich fand es richtig blöd und habe wirklich gedacht, die sind irgendwie nicht so ganz, die ticken nicht ganz richtig mit ihren langsamen Bewegungen. So, und dann war ganz lange Schicht im Schacht, ich glaube mehrere Jahrzehnte. Und dann haben wir, was ich sehr schön fand in unserer Ausbildung, also ich habe meine TCM-Ausbildung, die Basisausbildung und meine Akupunkturausbildung, die habe ich im CCM Nord gemacht. Und da hatten die Dozenten das so angelegt, dass man auch in andere Säulen schnuppern durfte. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, Pharmakologie haben wir ausgelassen, das war, ist, glaube ich, zu komplex, aber wir hatten mal ein Ernährungswochenende und dann hatten wir eine Dame, die hat mit uns Qigong gemacht. Und das hat mich sehr angesprochen. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich komme ja eher auch aus dem tänzerischen Bereich. Ich fand es einfach wunderschön. Es gehört ja auch zu den asiatischen Künsten. Und in dem Moment hat es mich wahrscheinlich eher ästhetisch angesprochen. Und so im, ich war damals in den 40ern, also nicht ganz so jung. Ich bin nicht so ganz so jung in die TCM eingestiegen, hatte also ein anderes berufliches Vorleben, war aber schon immer als Sporttrainerin tätig. Und da habe ich plötzlich das Gefühl gehabt, ja, das könnte etwas sein. Und dann habe ich jahrelang hier, ich bin ja jetzt eher in Bad Bramstedt, das ist eine Kleinstadt in Schleswig-Holstein, da habe ich dann einen Kurs bei einer Lehrerin gefunden, die sehr tief in der Materie drin war, die aber keinen TCM-Hintergrund hatte. Und die hat aber nicht nur Qigong gemacht, sondern auch Tai Chi Chuan. Und das habe ich wirklich mehrere Jahre praktiziert. Allerdings, muss ich auch gestehen, nur einmal die Woche. Und da war sehr viel Tai Chi Chuan dabei, zum Beispiel die 85-teilige Peking-Form. Das war mental enorm anspruchsvoll. Das könnte ich selber auch gar nicht mehr alleine machen. Man vergisst das dann. Das heißt, man muss das praktizieren. Und dann ist irgendwann auch, ist klar, weil ich auch sehr lange auch Trainerin war, ist erstmal nur der Gedanke gekommen, ich möchte gerne selber Kurse geben. Und bis dahin, das hat dann auch noch mal 3 Jahre gedauert, habe ich verschiedene Formen auch noch zusätzlich gelernt. Und dann, wenn man das dann mehr praktiziert, dann entsteht auch plötzlich ein anderes Gefühl. Damals hatte ich schon eine Praxis. Und man muss aber wirklich ganz klar differenzieren. Ja, was macht man? Bietet man Kurse an, erstmal für Laien? Ist man selber Lehrer? Ist man selber Laie? Und all das erfordert eine unterschiedliche Erfahrung und Art, wie häufig man auch selber praktiziert.
Was ich daraus höre, ist, dass das ein sehr langer Prozess ist, das Qigong auch wirklich in der Tiefe zu meistern. Vielleicht könnte das den einen oder anderen Interessenten jetzt erstmal ein bisschen abschrecken. Deswegen die Frage, für wen ist denn Qigong aus deiner Sicht geeignet?
Ach, eigentlich für jeden Menschen. Man muss ja schauen, es gibt ja, also erstmal kann man Qigong im Stehen, im Sitzen und im Liegen durchführen. Und es gibt bewegtes Qigong und stilles Qigong. Das heißt, auch Menschen mit körperlichen Einschränkungen können das dann als innerliche Form mit innerlichen Bildern auch durchführen. Ich selber habe ja eher ein etwas älteres Klientel in meinen Kursen, mit Ausnahme meines Kurses in der Klinik. Da sind sehr viele junge Leute auch mit dabei. Eigentlich kann es jeder machen, sogar Kinder. Also, und es gibt auch Dozenten, es gibt eine berühmte, ich will jetzt keine Werbung machen für bestimmte Personen, aber wer sich dafür interessiert, der findet das auch schnell raus. Also man kann Qigong auch sehr gut mit Kindern durchführen. Würde ich vielleicht auch gerne irgendwann mal machen, aber das alles zu seiner Zeit und man kann auch nicht alles machen. Ich habe ja nun auch viel auch andere Sachen zu tun. Und die Kinder gehen da sehr spielerisch mit um und dann benutzt man vielleicht auch andere Bilder und Ideen, die man dort verwendet. Und ja, gerade bei Kindern, die oft heute auch sehr hektisch sind und reizüberflutet, da man ja, da das ja auch die Aufmerksamkeit fördert, kann es unter Umständen sehr schön sein, wenn die Kinder sich von dem Kursleiter oder Trainer angesprochen fühlen. Ne? Ja, eigentlich jeder, auch Kranke und Gesunde, im Gegenteil. Also das ist ja eher positiv und förderlich. Also vielleicht noch mal ganz kurz zusammengefasst. Qigong gehört zur Lebenspflege. Es kann Prävention sein. Es kann, wenn man sehr hochspezifisch arbeiten kann, schon als Therapeut, kann das Heilungsprozesse beschleunigen. Und es kann auch vielleicht ein kleines bisschen unspezifischer auch in der Rehabilitation eingesetzt werden. Es bietet ganz, ganz viele Möglichkeiten und ich spiegel das vor dem Hintergrund meiner Erfahrung mit Bewegung, natürlich auch mit anderen Formen und die man dann auch davon abgrenzt. Also hier im europäischen Raum hat es vielleicht vor 20 Jahren einen Hype auf Yoga gegeben und das ist viel, viel stärker im Moment präsent. Und jetzt ziehen diese Formen letztendlich nach. Ja, und Qigong ist natürlich da anders gelagert. Wenn ich jetzt westlich überlege, was man mit Qigong erreicht. Also man wird natürlich beweglich mit einer sehr großen Leichtigkeit. Es fördert auch die Kraft. Es wirkt sehr gut auf das Psychovegetativum, das heißt, man kann, wenn man sich darauf einlässt, runterkommen. Das bedeutet, die Atmung wird vertieft und verlangsamt und auch der Herzschlag kann sich verringern. Das heißt, man kommt zur Ruhe, ohne dass man döst, weil der Geist ist im Idealfall ganz wach, weil man konzentriert sich ja. Weil wenn das anspruchsvollere Formen sind, nicht nur Einzelbewegungen, sondern eine Aufeinanderfolge von Bewegungen, die in einem Sinnzusammenhang stehen, dann ist das wie eine Choreografie. Ja? Und es kann von ganz einfachen Bewegungen, die aber in der Tiefe ganz viel Praxis erfordern, bis zu einer fast akrobatischen Choreografie ist alles mit dabei. Und das muss natürlich jeder sich dann so, was er kann und wofür, ist ja nicht für jeden alles geeignet, nicht? Also es gibt da ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten.
Jetzt habe ich ja eben erwähnt, dass du auch sehr den integrativen Ansatz vertrittst. Gibt es denn, wenn man jetzt westliche Studien zum Qigong anguckt, auch bestimmte Indikationen, bei denen man das empfehlen würde?
Ja, also das gibt es. Also das kann man ja, also die Plattform dafür, das ist jetzt keine Plattform für Laien, ist ja PubMed. Und da findet man immer wieder Studien, so ein bisschen in Mode gekommen sind sie in der Onkologie, wo sie mit Sicherheit auch auf die Psyche positiv wirken, weil durch die Konzentration, durch die nette Atmosphäre in der Gruppe, die dann auch trägt. Und ich sag immer, die Gruppe ist nicht die Summe der Einzel-Qis, sondern das multipliziert sich. Und wenn alle ganz versunken und konzentriert tätig sind im Qigong, dann ist das auch spürbar. Das finde ich wunderschön. So. Aber ich habe ja nur ganz kurz mal die Atmung erwähnt. Und natürlich bei Atemwegserkrankungen. Nicht? Es gibt da auch Möglichkeiten der verlängerten Ausatmung, also Patienten mit COPD oder einem Emphysem oder mit allergischem Asthma oder überhaupt asthmatischen Erkrankungen. Im Gegenteil, diese Menschen also haben häufig eine natürliche Intuition, diese Bilder mit einer Atmung zu begleiten, die ihnen gut tut. Und man unterstützt das natürlich als Trainer. Ja, das fand ich mal so ganz phänomenal. Und das würde ich also als Vorschlag, wenn man jetzt in einer Reha-Klinik ist, das wird wahrscheinlich auch gemacht. Mir fehlt die Erfahrung. Ich habe das jetzt auch nicht vorher recherchiert, aber ich bin mir ziemlich sicher. Denn COPD-Patienten gehen ja vielleicht auch zur Reha. Und das wäre ein wunderbares Bewegungsangebot. Auch durch die Entschleunigung. Die kommen ja so wahnsinnig schnell aus der Puste. Und da kann man auch keinen normalen, sagen wir mal, Herz-Kreislauf belastenden Sport betreiben. Und ist es bei Herzpatienten. Da habe ich mehr Erfahrung, weil ich selber in der Herzsportgruppe regelmäßig bin. Und die sind aber eigentlich schon ganz fit, aber die genießen das auch so. Und ein bisschen zum Abschluss baue ich das immer mit ein. Nicht die ganze Stunde, denn die müssen ja ein bisschen powern auch, aber dann spüren sie plötzlich, günstigsten Fall, nicht mit etwas mehr Erfahrung, wie sie dem aus der Puste kommen, das sollen sie ja nicht, sie sollen ja nicht hektisch atmen, wie sie dem gegensteuern können. Das ist etwas ganz Wunderbares. Und da gibt's auch Studien drüber, ganz gut auch, ist untersucht, auch begleitend, gerade bei Frauen beim Mammakarzinom, ja. Weiter wichtiger Bereich sind eben halt psychosomatische Störungen und da biete ich ja einen Kurs. Das ist aber nicht hochspezifisch, das nennt sich Patientenfreizeit in der Schönklinik an. Und da kriege ich halt ein entsprechendes Feedback. Bei all diesen Angeboten, auch mit dem Thema integrativ, muss man unterscheiden zwischen allgemein positiven Wirkungen mit einer Auswahl von Übungen und hochspezifischen Wirkungen, die dann vielleicht auch in den orthopädischen Bereich hineinreichen können. Bevor man das machen kann, braucht man sehr viel Erfahrung und man braucht auch gute Formen, gute Stilrichtungen, um das dann entsprechend umsetzen zu können. Und zu deiner Ursprungsfrage zurückzukommen, ja, es wäre eben schön, neben dem schulmedizinischen Angebot, wenn sowas immer mit eingeschlossen wäre. Und am einfachsten funktioniert das wahrscheinlich in Reha-Kliniken. Ne? Würde ich mal denken, das zu kombinieren. Ja.
Du hast gerade eben das Feedback deiner Patienten oder Teilnehmer erwähnt. Was beobachten die denn typischerweise an sich für Entwicklungen, wenn sie das jetzt über einen längeren Zeitraum konsequent praktiziert haben?
Also ich führe ja, also weißt du, ich gebe da eine Stunde und wer dann offen ist, der kommt dann manchmal hinter mir her zu mir. Und es sind manchmal auch nonverbale Dinge spürbar. Also man muss sich das so vorstellen. Ich habe da einen Kurs, eine Stunde die Woche. Dann kommt ein Kreis von Patienten zusammen, sehr gemischt. Sind sehr viele Männer auch immer mit dabei. Also es ist so, sonst habe ich übermäßig viele Frauen bei mir in den Kursen. Und die bleiben 6 Wochen. Und die meisten von denen, es ist nicht für jeden was. Manche gehen auch wieder. Es ist aber wirklich selten. Ich weiß nicht, es ist garantiert unter 10%. Mal so 5% oder so, die dann gehen und die das nicht aushalten. Vielleicht auch diese Ruhe. Man muss ja Ruhe auch aushalten. So, wir fangen an. Dann frage ich immer, wer ist neu und so. Und dann ist erstmal, ohne dass sie reden, ist eine Unruhe zu spüren da. Und dann nach dieser Unruhe im Laufe der Stunde spürt man, wie sich eine Ruhe ausbreitet. Das ist wie so eine Wetterlage, ne? Wo plötzlich irgendwie sich das Wetter ändert, so wie so ein Tuch oder so, was so darüber gespannt wird und dann plötzlich. Ah, das ist so, als wenn man so ganz ruhig durchatmet. Und dann macht jeder mit. Und natürlich die Übung, viele kennen das nicht, die sind vielleicht nicht jetzt gleich wunderschön. Dazu muss man ja jahrelang üben und so. Aber das ist gar nicht so das Entscheidende. Das Entscheidende, dass man vielleicht ein, für diejenigen, dass sie sich hineinfühlen. So, und wie kommt jetzt Rückmeldung? Häufige Rückmeldung ist oft auch zum Ende des Aufenthalts. Wo kann ich das weitermachen? Es gefällt mir so gut, es hat mir so gut getan. Ne? Und dann muss man sich natürlich an professionelle Lehrer wenden. Das ist ganz wichtig. Und aber ich habe auch schon so die schönsten Komplimente, das habe ich auch schon vielleicht mal 2-3 Mal gehabt. Naja, das muss man vielleicht, ja, also ich nehme schon als Kompliment und freue mich und das ist ja auch ein Ausdruck von Emotionalität. Dann kommt sowas wie, oh, das hat mir so gut getan als Entspannungsübung. Das war eigentlich das Schönste, die schönste Entspannungsübung, die überhaupt mir angeboten wurde. Und das hat mir am besten gefallen und wirklich gut getan. Oder ich habe gut geschlafen hinterher. Und ja, aber es gibt eben auch Leute, bei denen geht es nicht. Da merke ich auch, ich sehe das dann schon so, da ist so eine, und das ist ganz schön. Und ich habe da Verständnis für, ja. Vielleicht, weil ich das selber so erlebt habe als junge Frau, dass man sagt, und es gibt, also muss ich gar nicht, wenn man jetzt sehr im Stress ist und man hat wirklich auch so wirklich gestaut, auch so Stress gestaut, ne? Vielleicht braucht man dann auch einen Moment, wo man eine Boxbirne benutzt, um das einfach abzulassen. Ja, das kann ich schon verstehen. Aber es ist natürlich in so einem, so 6 Wochen, es ist ein kleiner Einblick und ich freue mich sehr, das ist für mich die größte Freude, wenn mir jemand sagt, ich muss jetzt gehen, es hat mir so gut gefallen und wo kann ich das weitermachen? Ne?
Und wie können denn die Interessierten einen guten Lehrer finden? Es gibt ja auch so viele verschiedene Qigong-Stile. Möglicherweise macht ja jemand an ihrem Heimatort dann was ganz anderes und vielleicht sind sie dann verunsichert und wissen nicht genau, was sie wählen sollen. Was würdest du da empfehlen?
Ja, es gibt kein Patentrezept. Also ich würde auf alle Fälle einfach raten, also erstmal müssen sie gucken, wer ist das, was hat derjenige überhaupt für eine Qualifikation? Nein, aber wir bringen ja auch immer uns selber mit unserem Charakter mit und der eine liegt einem mehr als der andere. Und ja, man sagt ja immer, probieren geht über studieren, ausprobieren und dann vor allen Dingen wirklich nicht glauben als Anfänger, dass man so diese ganz hochrangigen künstlerischen Formen machen sollte. Es sei denn, vielleicht man ist sehr jung und sehr sportlich und hat vielleicht auch schon Erfahrung in Kampfkünsten und das ist ein super interessantes Feld. Aber wenn man jetzt sagt, man ist vielleicht auch nicht so der sportliche Typ, dann sollte man das mit einfachen Formen probieren und das sieht man dann schon. Gucken, vielleicht mal fragen, darf ich mal zugucken, ist immer nicht so schön, andere beobachten. Aber vielleicht mal darf ich einmal mitmachen und mal schauen. Selbst die einfachste Bewegung eigentlich enthält das ganze Universum, die ganze Tiefe und auch den ganzen Anspruch. Trotzdem ist es für einen Anfänger leichter, eine Übung zu machen, die vielleicht jetzt koordinativ nicht so anspruchsvoll ist. Die Tiefe, die kommt nachher mit dem Üben. Das Qi fließen lassen, das Spüren bis in die Fingerspitzen, wirklich auch die Energiezentren spüren. Nicht bekannt sind beim Yoga ja die Chakren und im Chinesischen, manche Zentren sind ähnlich und dann gibt es noch zusätzliche und je länger man übt, spürt man und merkt, man werden auch vielleicht sogar die Hände warm, während man übt und ganz langsam, wenn man ganz langsam übt, verändert sich das Temperaturempfinden, ja. Ja, also Qualifikation schauen und dann wirklich einfach ausprobieren und nicht gleich in die akrobatischen Formen gehen und vielleicht auch konsequent sagen, das hat mir jetzt nicht so, derjenige oder diejenige hat mir nicht so gelegen, ich probiere nochmal jemand anders aus.
Und wenn man das jetzt gewinnbringend, also gesundheitsfördernd auch wirklich in sein Leben einbauen will. Reicht es dann, einmal in der Woche zum Unterricht zu gehen? Du hattest ja eben schon angedeutet, ich habe nur einmal die Woche geübt.
Ja, das ist ein riesiger Unterschied, ne? Ich habe es, als ich angefangen habe, das ging einfach, also ich, das heißt, es ging nicht anders. Man legt ja selber seine Schwerpunkte und ein ziemlich intensives Leben führe, habe ich mir es nicht gegönnt. Und jetzt ist es halt so, jetzt mache ich natürlich selber fast jeden Tag Qigong. Und das ist natürlich total anders. Und man hat uns immer früher gesagt, praktiziert. Ich bin da immer ein bisschen zögerlich. Natürlich kann jeder praktizieren, wie er will. Ich habe ja ältere Menschen in meinen Kursen und natürlich sehe ich, dass da manchmal die Bewegungen nicht ganz hundertprozentig stimmen. Und dann sagt man etwas und korrigiert. Es geht bei Qigong letztendlich, wenn man es wirklich richtig machen möchte, natürlich auch um die Verfeinerung. Das ist wichtig, wenn man selber eine Ausbildung macht. Dann ist es sehr wichtig, dass man die Form bis in die letzten Feinheiten wirklich auch gut macht. Es ist generell natürlich auch schön, die Form gut zu machen. Aber das ist wirklich nur meine persönliche Einstellung. Ich finde es wichtiger, mitzumachen. Und wenn man da mehr reinkommen möchte, dann müsste man das vielleicht, man hat immer gesagt, jeden Tag praktizieren. Das machen nicht so viele. Die das machen und jünger sind, die werden vielleicht dann auch später selber Lehrer oft. Oder man macht das jeden zweiten Tag. Aber es ist eben halt auch die Gefahr für Anfänger, dass sie sich dann bestimmte Dinge falsch beibringen. Und dann kommt man zu so einem pädagogischen Aspekt. Soll man ständig korrigieren oder nicht? Ich korrigiere mittlerweile weniger, als ich das früher gemacht habe. Ich bin in einem anderen Bereich selbst in der Situation, wo ich eher im Anfängerbereich gehöre. Und ich merke, wie schwierig das ist, wenn du einen Lehrer hast, es hat auch was mit Körperlichkeit zu tun, und der ständig irgendwas zu dir sagt, das ist dann manchmal zu viel oder man ist von der Entwicklung noch nicht so weit. Also ja, üben, das bringt viel. Wer das wirklich leben will, es ist ein riesiger Unterschied und es fängt sehr viel mehr an zu fließen, wenn man quasi es sehr, sehr häufig in der Woche macht, ne? Nahezu jeden Tag. Das ist einfach ein Unterschied, aber für einen blutigen Anfänger ist einfach auch die Gefahr, dass das sich irgendwie falsch verankert. Weißt du, es ist wie auch in der Musik, ne? Wenn du Klavierspielen übst und du hast einen Fehler drin und merkst den nicht, den hinterher wieder rauszukriegen, ist halt sehr schwierig und ich kann das dann eben halt nicht sehen, auch wenn ich irgendwie nicht jede Ecke, die ich sehe, korrigiere, kann ich doch schon bei ganz auffälligen, fehlerhaften Bewegungen mal was sagen. Ne? So, das ist eine Balance zwischen Korrigieren und Loslassen. Und also Übung macht den Meister auch da. Ne? Klar. Und nicht nur die Übung macht den Meister, sondern das wird auch innerlicher. Man kommt in einen Zustand, in einen anderen Zustand rein. Vielleicht noch mal eine Sache, das ist vielleicht auch für Interessenten jetzt ganz interessant. Ein ganz häufiger Fehler ist, also man sagt ja im Qigong unten fest und oben leicht. Und wir machen es umgekehrt. Das heißt, also man oft am Anfang, weil man viel auch mit den Armen macht im Qigong, ist oft am Anfang das Gefühl, als wenn man was Gymnastisches macht. Man muss sich ganz doll anstrengen. Und dann ist man oben fest und wenn man dann die Arme noch bewegt und nach vorne, und dann wird man unten leicht und fällt aus dem Gleichgewicht raus. Das ist etwas, was wichtig ist zu lernen, was gut ist, was stabilisiert, auch psychisch. Wenn man einen festen Stand hat, was um uns passiert, ja, dann kann auch nicht der leichteste Windhauch so einen umhauen. Also das ist ein sehr interessanter psychischer Aspekt von Qigong, der natürlich auch übers Üben kommt, den man auch in anderen Bewegungsformen findet, wie zum Beispiel bei Feldenkreis. Ja, Moshe Feldenkreis hat das ja auch, dass man auch bestimmte Dinge gar nicht fühlen kann, wenn man sie nicht ausprobiert oder mal was Neues ausprobiert. Wir haben eindeutig auch eine Wechselwirkung zwischen Bewegung, Gefühl und Geist. Das ist einfach, da sind wir verankert und da bietet eben Qigong, der Weg des Qigongs, nicht einfach mal praktizieren, der bietet ganz wundervolle Möglichkeiten. Ja? Mhm.
Gibt es jetzt noch etwas, was du gerne hinzufügen möchtest, was dir sehr wichtig ist in Bezug auf Qigong und worüber wir bisher noch nicht geredet haben?
Ja, also ich möchte eigentlich ganz gerne anregen, oder wir haben ja nun bei uns in der AGTCM im Verband, haben wir ja die Möglichkeit, wirklich die 5 Säulen abzubilden. Du hattest die am Anfang erwähnt. Und ich möchte einfach anregen, auch bei meinen Kollegen mal so einfach darüber nachzudenken, ob das vielleicht etwas ist, was man ergänzend auch in der Praxis mit aufnehmen kann. Und man muss ja nicht gleich zu den Sternen greifen. Das dauert ja so und so viele Jahre, wenn nicht vielleicht sogar ein Jahrzehnt, dass man sagt, man macht medizinisches Qigong. Damit meine ich nicht das Curriculum selber, sondern die Art, die Länge der Erfahrung, die man mit Qigong hat, um immer spezifischer auch wirklich Wirkungen zu erzielen. Und ansonsten möchte ich einfach gerne Interessierte dazu animieren, das einfach mal auszuprobieren, mal reinzuschnuppern oder sich vielleicht, das kann man ja heute alles machen, nicht der modernen Medien zu bedienen und sich auf YouTube etwas anzugucken. Wenn man sich dann mit Profis unterhält, dann wird jeder sicherlich auch bei demjenigen beim YouTube was finden, wo er sagt, nein, das muss so und so. Das ist auch so ein Punkt, das kann ich vielleicht auch noch mal erwähnen. Qigong wird ja von Menschen gemacht und Qigong ist mindestens 2000 Jahre alt. Ich denke, es ist noch mal deutlich älter. Und wurde früher eben halt auch in den Familien immer weitergegeben von Meister eben halt immer zu den Meisterschülern. Im Laufe der Jahrhunderte haben sich die Formen eben halt auch immer ein bisschen geändert. Und es ist selbst heute so, wenn man einfache wenn man ein einfaches Formset macht, man geht zu einem Lehrer, der macht es so, und dann geht man zu dem nächsten und der macht das einfach anders. Also da ist meine Botschaft, nochmal zu sagen, ja, es ist so. Man guckt einfach mal, was euch gefällt, und man macht natürlich das dann mit, was der Trainer oder vielleicht auch der Therapeut dann vormacht, und lernt das dann auf diese Art und Weise. Und es ist eine gute Art, sein Leben zu bereichern, um einen schönen Lebensstil, der auch ein bisschen einen Kontrapunkt setzt für unsere heutige hektische Lebensweise.
Das ist ein schöner Abschluss. Ja, vielen Dank für die Einführung in den Qigong-Unterricht. Und ich hoffe, dass viele Menschen jetzt angeregt sind, das auch mal auszuprobieren.